Kommen alle in den Himmel? Das ist die Frage, der ich heute nachgehen möchte. Und auch dem, wie wir mit dieser Antwort umgehen, was für Konsequenzen wir daraus ziehen, was wir da in der Bibel finden. Und wie bei jeder Predigt in dieser Reihe gerade, verrate ich euch meine Antwort jetzt schon vorher, um sie dann mit Argumenten und Bibelstellen so ein bisschen vorzustellen. Kommen alle Menschen in den Himmel? Diesmal lautet die Antwort nein. Wenn ich mir die Bibel betrachte, kann ich nicht zu einem anderen Urteil kommen. Es wird einen doppelten Ausgang des Gerichts geben. Die einen Menschen werden in den Himmel kommen und die anderen in die Hölle. Und das ist der Punkt, wo ich gerne einen Teil meiner 20% verorten würde, wenn ich es mir aussuchen könnte. Ich würde mir das so großartig vorstellen, wenn ich mal vor dem himmlischen Thron, wenn ich mal vor Gott stehe und er über mein Leben urteilt und sagt, Chris, ach, weißt du, du hast einiges, hast du ganz gut hinbekommen. Aber diese Sache mit dem doppelten Ausgang, das hättest du dir echt sparen können. Aber weißt du, auch dafür ist mein Sohn gestorben. Komm, geh durch, geh rein. Und dann gehe ich in den Himmel und sehe all die Menschen, die mir so lieb und teuer sind, die mir am Herzen liegen, die vielleicht auch nicht geglaubt haben, und die sind trotzdem dabei. Das wäre großartig. Karl Barth, einer der bedeutendsten Theologen des letzten Jahrhunderts, hat mal gesagt, wer die Allversöhnung, also dass eben alle Menschen in den Himmel kommen, wer das lehrt, der ist ein Irrlehrer. Wer aber nicht heimlich darauf hofft, der ist ein Schwein. Und das trifft's eigentlich. Natürlich wünsche ich mir, dass alle Menschen mit mir die Ewigkeit verbringen, die mir am Herzen liegen, egal ob sie geglaubt haben oder nicht. Aber es geht heute eben nicht darum, was ich mir wünsche, sondern darum, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Ihr sind wir hier wieder verpflichtet. Und darum möchte ich euch das heute wieder zumuten, da einen klaren, wenn auch unbequemen Standpunkt zu beziehen. Denn eine Zumutung kann dieses Thema nicht nur sein, weil es uns gedanklich in Regionen führt, die wehtun, weil da vielleicht Menschen sind, die nicht mit dabei sind. Es ist auch wieder eine Zumutung, weil solche Gedanken in der heutigen Zeit nicht sonderlich beliebt sind. Ich bin vor 2 Wochen in diese gesamte Predigtreihe eingestiegen mit einer Situation, die ich an der Uni Chemnitz erlebt habe, wo ich zu genau dieser Frage gezwungen wurde, klare Kante zu zeigen. Und das hat mich einiges an sozialen Kontakten gekostet. Die wollten danach irgendwie nichts mehr mit mir zu tun haben. Woran liegt das? Warum hören das Menschen nicht gerne? Diese Vorstellung, dass es da eine Hölle gibt, die war über Jahrhunderte selbstverständlich. Da musste man gar nicht drüber diskutieren. Heute ist das anders. Da ist es ein No-Go, dass man sagen könnte, es gibt eine Hölle und da kommen auch noch Menschen hin. Das liegt wohl daran, weil ich damit dem anderen sage, dein Glaube ist falsch. Wenn es dieses System von Belohnung und Strafe, von 2 verschiedenen Zuständen, von verloren und erlöst, wenn es das gibt, dann ist eine Sache richtig und die andere Sache ist falsch. Und das hört man nicht gerne, das klingt arrogant und überheblich und da ist in der Kirchengeschichte wohl auch einiges falsch mitgelaufen. Aber wir wollen uns heute nicht unterkriegen lassen und ich will heute wieder einen klaren Standpunkt vertreten. Und damit ihr wisst, wohin die Reise geht, am Anfang wieder eine kleine Übersicht. Als erstes schauen wir uns mal, welche Denkmöglichkeiten die Kirchengeschichte da bisher so hervorgebracht hat. Dann im zweiten Punkt gucken wir, was sagt denn die Bibel zu diesem Thema. Als nächstes müssen wir dann auch kurz drüber reden, was denn Himmel und Hölle ist, beziehungsweise was Himmel und Hölle nicht ist. Und abschließend möchte ich gucken, welche Konsequenzen ziehen wir daraus. 4 Punkte, keine 3. Gar nicht schlecht mal. Straffes Programm, wir legen los. Grob zusammengefasst gibt es in der protestantischen Theologie 3 Denkmodelle, wie es nach dem Tod weitergeht. Alle 3 Möglichkeiten sind sich darin einig, wie es für Christen weitergeht. Wer zu Jesus gehört, kommt in den Himmel. Das ist bei allen 3 gleich. Die Unterschiede sind nur auf der anderen Seite. Was passiert mit Menschen, die ihr Leben nicht Jesus anvertraut haben? Ich stelle euch die 3 jetzt mal im Schnelldurchgang vor. Die erste Position habe ich gerade eben schon im Spoiler verraten. Das ist die, die in der Kirchengeschichte am verbreitetsten ist. Die Menschen, die nicht an Jesus glauben, werden die Ewigkeit in der Gottesferne verbringen, getrennt von Gott in der Hölle. Die biblischen Belege, die es da gibt, die sind sehr vielfältig. Die gucken wir uns nachher noch in Auszügen an. Jesus und die Apostel reden immer wieder davon, dass es beides geben wird. Gerettet sein und verloren sein. Das zieht sich durchs gesamte Neue Testament von Matthäus bis in die Offenbarung. Und auch die theologischen Konzepte, die nicht direkt mit Erlösung zu tun haben, passen da wunderbar rein. Der verlorene, von Gott getrennte Mensch, der heilige Gott, die gefallene Schöpfung, all das fügt sich da ziemlich passend ein. Gucken uns die Bibelstellen nachher noch genauer an. Die zweite Möglichkeit sagt auch, dass es einen doppelten Ausgang des Gerichts gibt. Allerdings kommen dann die Menschen, die nicht an Jesus glauben, nicht in die Hölle, sondern die hören einfach auf zu existieren. Und zwar komplett. Körper, Seele, Geist, alles wird komplett ausgelöscht, geht ins Nichts und das war es dann. Hier ist es deutlich schwerer dafür, biblische Belege zu finden. Klar ist, dass Gott und sein Wort ewig bleiben werden. Und es ist auch deutlich in der Bibel, dass die Schöpfung vergänglich ist. Das lesen wir in 1. Mose 3, in Psalm 90, 1. Korinther 7. Aber wenn man sich anguckt, was meint denn die Bibel mit vergänglich sein, redet sie nirgendwo von einer Auslöschung, von einem Aufhören zu existieren. Diesen Gedanken gibt es in der biblischen Welt nicht. Das ist immer mehr eine radikale Verwandlung der Existenz durch den Tod hindurch. Die Idee hier ist sehr modern. Dass der Mensch aufhört zu existieren, das denkt man vielleicht seit 100, 150 Jahren. Und da biblische Belege zu finden, ist nicht ganz einfach. Sind wir beim dritten? Die Allversöhnung. Das ist diese Hoffnung, die ich eben geschildert habe. Am Ende sind dann doch alle dabei, unabhängig von ihren Taten und ihrem Glauben, weil Gottes Liebe und Gnade das alles möglich macht. Und so gerne ich das auch hätte, so deutlich muss ich sagen, dass diese Lehre mehr auf Hoffen und Wunschdenken als auf tragfester biblischer Lehre beruht. Ja, es gibt Stellen, die auf den ersten Blick so klingen, als würde Gott alle Menschen mit ins Boot holen. Philipper 2, 1. Timotheus 2, 1. Korinther 15, Römer 11. Aber wenn man sich diese Stellen genauer anguckt, merkt man, dass es darum geht, dass Gott den Menschen einen Weg zum Heil eröffnet hat. Dass er erstmal alle Hürden aus dem Weg geräumt hat und den Menschen in die Verantwortung stellt, sich für diesen Weg mit ihm zu entscheiden. Oder eben nicht. Und nebenbei bemerkt, das ist das Wesen einer echten Liebesbeziehung. Eine echte Liebesbeziehung kann es nur geben, wenn sie auf Freiwilligkeit beruht. Wenn ich gar keine Möglichkeit habe, einen anderen als ihn zu lieben, wenn ich dieses Angebot nicht ablehnen kann, ist es keine echte Liebesbeziehung. Schön sieht man das an 2. Korinther 5, Vers 19. Das ist der Vers, den Vertreter der Allversöhnung gerne heranziehen. Ich lese ihn euch mal vor. Ja, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Das ist cool, oder? Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Alles getan, die ganze Welt. Was will ich denn jetzt hier noch von Gericht reden? Die ganze Welt ist versöhnt. Ein schönes Beispiel, dass man Bibelverse nicht aus ihrem Zusammenhang reißen darf. Denn der Vers geht noch weiter. Und zwar schreibt Paulus, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist das, was wir tun müssen. Menschen sagen, der Weg ist frei, du musst ihn aber gehen. Entscheide dich, wähle. Die Versöhnung gilt für alle. Also, Allversöhnung klingt nett, aber ist biblisch nicht zu halten. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, an dem ich mir diesen doppelten Ausgang des Gerichts nochmal genauer angucken möchte. Und diese Frage, wie es denn weitergeht nach dem Tod, das ist zu wichtig, als es nebenbei mal anzugucken. Das sollte nämlich unser persönliches und unser gemeindliches Handeln ganz entscheidend bestimmen. Und darum möchte ich mir mal ansehen, ob es biblisch wirklich so eindeutig ist mit Himmel und Hölle. Es gibt unglaublich viele Bibelstellen dazu. Alleine Jesus redet über 40 Mal über dieses Thema. Deutlich öfter als andere Themen, die uns sehr wichtig sind. Dazu kommen dann noch die Stellen in der Apostelgeschichte, die Briefe, die Offenbarung. Es kommt überall vor. Und ich könnte euch jetzt mit Bibelstellen zubomben, aber vor 2 Wochen haben wir gelernt, nicht der hat recht, der mehr Bibelstellen weiß, sondern der die tragfähigeren hat. Und darum gucke ich mir jetzt 3 Bibelstellen an, eine aus den Evangelien, eine aus den Briefen, eine aus der Offenbarung, um euch zu zeigen, dass es wirklich ein gesamtbiblisches Konzept ist. Aus den Evangelien nehmen wir Matthäus 25. Der Text ist nicht ganz einfach. Der hat so ein paar Probleme. Aber heute in einem Monat, in genau 4 Wochen, predige ich über diesen Text hier im Gottesdienst in aller Ausführlichkeit. Darum nehme ich mir heute die Freiheit und lasse die Schwierigkeiten einfach mal weg. Lass die Verse zwischendrin weg, die haben nämlich mit dem Thema heute weniger zu tun. Seht's mir nach, wenn da gleich Lücken auftauchen. In einem Monat gucken wir uns das ordentlich an, aber die Verse, die habe ich. Matthäus 25, wer bei der Gemeinde Bibelschule mitgemacht hat, der weiß, das steht in den Endzeitreden und dementsprechend ist auch das Thema. Jesus sagt, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in 2 Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Und dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Harte und sehr deutliche Zeilen. Was Jesus hier erzählt, das ist kein Gleichnis, das ist keine Geschichte, das ist keine Illustration. Jesus sagt, so wird es werden. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, wird es ein Gericht geben. Und die Menschen werden aufgeteilt werden in 2 Gruppen. Die einen werden gerettet, die anderen nicht. Jesus ist hier knallhart. Und auch die Briefe des Neuen Testaments kennen diesen Gedanken. Das geht in genau die Richtung. 2. Thessalonicher 1. Eure Bedrängnisse sind ein klarer Hinweis darauf, dass Gott ein gerechtes Gericht halten wird. Sie zeigen, dass er euch für würdig erachtet, an seinem Reich teilzuhaben und dass ihr das alles ertragt. Denn so wahr Gott gerecht ist, er wird jedem das geben, was er verdient. Über die, die euch jetzt Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Das wird dann geschehen, wenn Jesus der Herr mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in lodernem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Ja, so wird es an jedem Tag sein, wenn er kommt und für sein Handeln an denen, die zu seinem heiligen Volk gehören, geehrt zu werden und bewundert zu werden für sein Wirken an allen, die zum Glauben gekommen sind. Auch ihr gehört dazu, denn ihr habt das, was wir euch bezeugt haben, im Glauben angenommen. Selber Ton, ne? Die Bibel ist ganz deutlich, es gibt 2 Gruppen. Die einen, die Paulus anschreibt, die das Evangelium geglaubt haben, die zu Jesus gehören, die treu zu ihm stehen. Und die anderen, die Gott nicht als Gott anerkennen, die werden von seiner Herrlichkeit getrennt werden. Und auch der Zeitpunkt ist identisch zu dem, was wir bei Jesus finden, wenn er wiederkommt als Herrscher und Gericht halten wird. Dann schauen wir noch in die Offenbarung. In Offenbarung 20 heißt es, nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der 2. Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Wieder dasselbe Bild. Ein Gericht, gehalten von Jesus, der die Menschen beurteilt und damit dabei zu unterschiedlichen Urteilen kommt. Und was wir hier erleben in dem Text, ist sozusagen der Kamerazoom auf die anderen beiden Texte. Da wird gesagt, der Menschensohn wird kommen in Herrlichkeit, Gericht halten. Und die Offenbarung zoomt daran und zeigt uns genau, wie das werden wird. Ihr seht, es zieht sich durch das gesamte Neue Testament, dass eben nicht alle Menschen gerettet sind. Dass der Tod nicht das Ende ist. Sondern dass die einen, die an Jesus geglaubt haben, die sich ihm anvertraut haben, die ihn Herrn sein lassen, gerettet werden und die anderen nicht. Bevor ich mir jetzt die Konsequenzen für uns heute ansehe, möchte ich noch kurz eine Sache zwischenschalten. Denn ich glaube, dass wir und viele Menschen um uns herum ein total schiefes Bild von Himmel und Hölle haben. Und darum eine kurze Zurechtrückung. Der Himmel, das Paradies wird von manchen Menschen so als Schlaraffenland gesehen, wo einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen und alle Bedürfnisse gestillt sind. Und ihr kennt die Bilder, ja? Oder aber es ist der Ort, komisch, stinklangweilig, da ist keine Action. Man sitzt den ganzen Tag auf der Wolke, spielt Harfe und frohlockt und ja, langweilig halt, ne? Beides ist völliger Blödsinn. Die Bibel beschreibt den Himmel als einen Ort, den man sich nicht vorstellen kann. Ja, das wird aber, das ist sicher, der absolute Knaller. Gott ist da, kein Leid, kein Schmerz. Unsere Bedürfnisse sind gefüllt, können das tun, wofür wir geschaffen sind. Es wird einfach der Hammer. Und wenn ich probiere, das zu beschreiben, merke ich, mir fehlen die Worte. Und der Bibel fehlen sie auch, weil es einfach großartiger wird, als man sich überhaupt vorstellen kann. Beim Thema Hölle sind die Zerrbilder, die wir im Kopf haben, noch schräger. Vielleicht kennt der ein oder andere die Bilder von Hieronymus Bosch, der hat da ganz viel gemalt. Da ist die Hölle meistens so ein Feuersee, wo dann die kleinen Dämonen drin rumhüpfen und die armen Sündlein an so einem Bratenspieß drehen und sie noch mit irgendwelchen Lanzen piesacken und so. Auch das ist nicht das, was wir in der Bibel über die Hölle finden. Die Bibel hat ganz unterschiedliche Bilder, die sie verwenden. Auf der einen Seite haben wir eben gehört, den Feuersee, ein Ort des Feuers. Aber die Bibel beschreibt die Hölle auch als ein Ort des ewigen Eises und der Kälte. Es ist ein Ort der Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern herrscht. Was die Bibel damit sagen will, ist, da will man nicht sein. Überhaupt nicht. Das ist ein Ort der Gottesferne und da will man nicht sein, vor allem nicht für immer. Und da will niemand sein, auch der Teufel nicht. Dieses Bild, dass der Teufel der Herr der Hölle ist, dass es sozusagen sein Wohnzimmer ist und er da die armen Sünderlein quält, ist totaler Blödsinn. Auch der Teufel will nicht in der Hölle sein. Der wird da reingeworfen, eingesperrt mit seinen Dämonen und will da eigentlich raus. Der herrscht nicht über die Hölle. Der quält da auch niemanden. Der ist da genauso wie alle anderen verbannt. Am besten lässt sich die Hölle wohl mit einem Vers beschreiben, den wir eben schon mal gehört haben. In 1. Thessalonicher 1, Vers 9 heißt es, die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Das beschreibt für mich Hölle am besten. Das ist ein Ort, wo Gott nicht ist. Klingt gar nicht so schlimm? Besser als so ein Feuersee? Bin mir nicht sicher. Schaut euch mal diese Welt hier an. Was es für ein Leid, für einen Mist, für Zustände auf dieser Welt gibt. Da fehlen mir die Worte. Und das ist eine Welt, wo Gott ist, die er erhält, wo sein Königreich angebrochen ist. Wie muss ein Ort aussehen, wo Gott nicht ist? Unvorstellbar. Und wir sind nur aus einem Grund geschaffen. Wir sind geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist der tiefste Zweck unseres Daseins. Und in der Hölle werden wir das nicht mehr können. Denn da ist Gott nicht mehr. Da gibt es keine Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Ein Ort der Gottesferne. Und ich glaube, es kann keinen schlimmeren Zustand für Menschen geben. Was für Konsequenzen ziehen wir jetzt daraus? Was ziehst du daraus? Was ziehen wir als Gemeinde heraus? Als erstes möchte ich dich fragen, ob du jetzt hier im Saal vor mir sitzt oder im Internet vor dem Bildschirm, ist egal, ob du noch ganz neu hier in der Gemeinde bist oder schon immer hier warst. Ich frage dich, weißt du, wo du stehst? Auf welcher Seite du sein wirst, wenn Jesus wiederkommt? Das ist eine Entscheidung, die du treffen musst, die du nicht aussitzen kannst. Und mir ist es ganz wichtig, dass ich hier nicht mit der Angst vor der Hölle spiele. Das haben in den letzten Jahrhunderten, vielleicht auch Jahrzehnten, Christen viel zu viel gemacht. Und Angst ist nämlich immer ein schlechter Ratgeber. Und die Angst vor der Hölle ist der schlechteste Grund, den es gibt, sich für Jesus zu entscheiden. Aber dieses Thema soll wachrütteln, soll sensibilisieren, dass es da eine Entscheidung gibt, die du treffen musst. Weißt du das? Und wie sieht diese Entscheidung aus? Ich habe gerade gesagt, ich will nicht mit Angst für Jesus werben, denn das habe ich überhaupt nicht nötig. Denn ein Leben mit Jesus ist das Beste, das es überhaupt geben kann. Ich habe es nicht nötig, mit der Hölle zu drohen, um dich für Jesus zu überzeugen. Denn hier und jetzt mit Jesus zu leben, ist das Beste, was es für dich und dein Leben überhaupt nur geben kann. Da ist ein Gott, der dich will, der sich nach dir sehnt, der alles getan hat, um mit dir zusammen zu sein, der den Weg frei gemacht hat, der es gut mit dir meint, der dein Leben Sinn und Ziel geben will. Und darüber hinaus gibt es auch noch den Himmel, diese Ewigkeit mit Gott, ohne Schmerz, ohne Leid, in einem Zustand, für den du geschaffen worden bist. Ja, bei dem Thema muss ich mal aufpassen, dass ich nicht in Schwärmen gerate und alles andere weglasse. Das ist mein Thema, das ist meine Leidenschaft. Und ich lade dich ein, triff deine Entscheidung. Kehr um von deinen Wegen, die nicht zu Gott passen. Und gib dich in seine Hände, gib ihm dein Herz, weil es nichts Besseres gibt. Und ganz nebenbei ist dann auch noch dieser Ausgang des doppelten Gerichts für dich geklärt. Vielleicht weißt du noch nicht, wie das geht, sich zu Jesus zu bekehren. Oder du sagst, oh, mir fehlen noch Infos, ich höre das zum ersten, zweiten, dritten Mal, wie geht denn das? Ich lade dich ein, komm auf uns zu. Such das Gespräch. Vielleicht ist ein Glaubenskurs dran, vielleicht persönliches Gespräch, um klarzukriegen, wie denn dieser nächste Schritt geht. Lohnt es sich wirklich, ganze Sache mit diesem Jesus zu machen? Zu erfahren, wie das geht. Ganz herzliche Einladung. Komm auf uns zu und schieb das nicht weg. Und von dieser persönlichen Konsequenz komme ich noch kurz auf zwei Konsequenzen für uns als Gemeinde. Als erstes, was sollten wir mit dieser Erkenntnis aus der Predigt nicht tun? Wir sollten uns davor hüten, über Menschen zu spotten und zu richten, weil sie vermeintlich auf der falschen Seite stehen. Ich habe ein Bild vor Augen, wo in Amerika Christen auf einer Parade von Homosexuellen am Rand stehen, Plakate in die Höhe halten, wo drauf steht: Ihr werdet in der Hölle brennen, und sich hämisch lachend darüber freuen. Und ich sehe das und denke mir: Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Was tut ihr? Und ich schäme mich zutiefst für diese Menschen. Das ist gegen alles, was ich bei Jesus über den Umgang mit anderen Menschen finde. Und wer bin ich denn, dass ich mir anmaße, diesen Menschen ins Herz zu schauen? In 1. Samuel 16, Vers 7 heißt es: der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Nur Gott steht ein Urteil zu. Nur Gott ist der Richter. Natürlich werde ich als Mensch immer gucken und sagen, na, so wie ich sehe und beurteile, kennt der Jesus nicht, wie es wirklich gut für ihn wäre. Aber Gott ist der Richter. Mir fehlt jede Kompetenz, mir fehlt das Wissen und mir fehlt das Recht, über andere zu urteilen. Und sich zu freuen, dass Menschen nicht in den Himmel kommen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. In 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will Gott, das ist Gottes Herzschlag, dass alle dabei sind. Und wenn das Gottes Herzschlag ist, dann sollte es auch unser Herzschlag sein, unser Antrieb, dass die Menschen da draußen ihn kennenlernen. Darum sind wir als Gemeinde angetreten. Spott, Freude über Verlorene, über Richten, das darf es nicht geben, überhaupt nicht. Aber was denn dann? Was sollte denn diese Erkenntnis dann mit uns machen? Damit sind wir beim Schluss für heute. Und ich glaube, der Punkt ist Motivation. Dieses ganze Thema sollte uns motivieren, uns selber und unsere Jesus-Beziehung immer wieder zu hinterfragen. Unsere Liebe zu den Menschen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Ist uns bewusst, dass es da draußen Menschen gibt, die verloren gehen ohne Jesus? Dass sie das Beste in ihrem Leben versäumen, das, wofür sie geschaffen sind, weil sie Jesus nicht kennen. Ich rede hier immer wieder über Gemeindewachstum und volle Räume und was weiß ich. Gott sind unsere leeren Stühle, vollkommen egal. Gott geht es um Namen, Gott geht es um konkrete Menschen. Und diese Leidenschaft für diese Menschen sollte unser Antrieb sein, nicht irgendwelche Gemeindebausachen. Nimm dir jetzt gleich eine Minute und such dir ein oder zwei Menschen, von denen du vermutest, dass sie Jesus noch nicht kennen. Und dann bete für sie. Jetzt und hier. Und ab jetzt. Jeden Tag. bring sie Jesus. Schreib sie dir in deine Bibel, in dein Gebetstagebuch, ritz sie dir auf deine Schreibtischplatte, mal sie dir auf den Arm, ist mir vollkommen egal. Schreib sie dir irgendwo hin, dass du diese Menschen nicht vergisst. Und frag dich, was du dazu tun kannst, dass diese Menschen diesen Jesus kennenlernen. Wenn unser klarer Standpunkt in dieser Sache dazu führt, dann haben wir schon ganz viel gewonnen. Also, wen könnte dir Gott aufs Herz legen? Ich bin jetzt kurz ruhig, bete für diesen Menschen und dann sage ich Amen. Amen.